Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Frauen begegnen Frauen. Mein Name ist Claudia Notwang und heute möchte ich dir eine besondere Frau als Talkgast vorstellen, die durch ihre persönlichen Charaktereigenschaften uns über ihre Lebensstationen berichtet und uns verrät, was ihre Triebfedern sind, um so positiv und erfolgreich durchs Leben zu gehen, trotz vieler Höhen und Tiefen. Sie ist Vorbild und Mutmacherin. Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sport machen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Frauen begegnen Frauen. Heute Abend mit einem ganz besonderen Gast, der Jeanette Auer aus Bad Grünbach. Hallo, Jeanette.
Hallo.
Ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für meinen Podcast Frauen begegnen Frauen. Ich finde es super spannend, deine Geschichte. Ich habe die in der Deutschen Handwerkszeitung gelesen, die in der Ausgabe vom 18. Dezember. Mhm. Und du bist mir sofort ins Auge gefallen, habe ich gesagt, diese Frau will ich in meinen Podcast bekommen. Weil deine Lebensgeschichte ist, finde ich, der Hammer. Und ich habe, wo ich nochmal den Bericht in Ruhe durchgelesen habe, habe ich festgestellt, du hast mehr wie 7 Katzen leben. Ich weiß nicht, wo du deine Energie und das alles herbringst. Erzähl einfach mal und stell dich vor.
Also mein Name ist Jeanette Auer. Ich bin 41 Jahre alt, Mama von 8 Kindern. Alleinerziehend, ja, wohne in Bad Grünbach und habe vor ein paar Monaten, ist nicht so lange her, im Sommer letzten Jahres noch mal eine Ausbildung gemacht zum Kaminkehrer und die auch erfolgreich abgeschlossen. Ja, und versuche mit Corona und Co. mein Leben auf die Reihe zu bringen mit 8 Kindern. Ja, manchmal gelingt es und manchmal nicht so.
Ja. In welchem Alter sind deine Kinder?
Also die Älteste wird jetzt 17 im April und dann geht es runterwärts. Der älteste Sohn ist 15, dann 12, 10, die Eva wird 8, Noel ist 7 und die Zwillinge 6.
Das habe ich richtig gezählt gehabt, gell? Das sind 6 Jungs und 2 Mädchen.
Ja.
Und genau. Ein Zwillingspaar.
Genau, zum Schluss nochmal Zwillinge, genau.
Hammer. Cool. Sehr, sehr cool. Also wir haben 4 Pärchen im Bekanntenkreis, die hatten damals jeweils Zwillinge bekommen, alle hintereinander. Mhm. Das war auch schon ein Hammer, wo ich gesagt habe, das gibt es gar nicht, dass im Bekanntenkreis 4 Paare herrscht, die alle Zwillinge bekommen. Du hast nicht nur die Lehre gemacht als Kaminkehrer jetzt dort, als Kaminkehrerin, ist das richtig, meine Bezeichnung? Ja, Kaminkehrer.
Ja. Das ist von Bundesland zu Bundesland anders. Manche sagen Schornsteinfegerin und manche sagen Kaminkehrerin.
Ja. Ja. Du hast ja davor noch andere Ausbildungen in deinem Leben gemacht und noch andere Lebenswege auch beschritten. Fang einfach mal an. Du kommst ja aus dem ehemaligen Osten, wenn ich das so sagen darf. Und ja. Ihr seid damals runtergekommen, wo die Mauer dort endlich gefallen ist. Da fängt ja deine erste Lebensstation an, wo du einen Neubeginn in Neckarsulm gehabt hast, gell?
Ja. Ja, also wir sind noch kurz vor der Grenzenöffnung damals mit Ausreiseantrag von der ehemaligen DDR weg. Mein Vater war nicht so gern gesehen, weil er immer gern bei den Montagsdemos mit dabei war. Und wir hatten auch schon richtig Ärger mit Stasi und wie man das halt so kennt. Und ja, der war halt einfach unangenehm. Und deswegen haben sie uns den Ausreiseantrag genehmigt. Und wir sind so ein paar Monate, bevor das offiziell geworden ist, sind wir noch ausgereist. Ja, und dann erstmal ein paar Aufnahmelager und sowas durch. Gießen ist ja so ganz bekannt. Und dann sind wir dann in den Raum Heilbronn gekommen. wo wir da eigentlich auch in so ein Aufnahmelager gehen sollten, aber es ist dann doch so ein nettes kleines Gästehaus geworden, wo man dann so nach und nach sich rehabilitiert hat. Also vom Gästehaus zur Zwei-Zimmer-Wohnung, Einliegerwohnung mit, also wir waren ja zwei Kinder und meine Eltern. Ja, und von da an dann immer ein Stückchen weiter. Eine Wohnung, Job und so weiter, so hat sich das dann alles aufgebaut. Und ja, bis mein Vater dann halt irgendwann mal bei Audi einen Job hatte und somit hat sich dann auch die erste Ausbildung quasi ergeben.
Ihr beide Schwestern seid ja bei Audi dann reingekommen, gell?
Genau.
Im Kopf, ja. Und du hattest ja dann auch schon dortmals einen Männerberuf, sage ich mal, mehr oder weniger ergriffen, als Kfz-Mechatronikerin. Oder damals hieß es, glaube ich, noch Mechaniker und
Kfz-Mechaniker, ja.
Ja. Und das hat ja auch im Laufe der Jahre haben die ja neue Bezeichnungen bekommen. Mhm. Und da war ja da für dich schon die Affinität zum Männerberuf. War die schon vorher immer da? Hast du vorher schon gerne geschraubt? Oder war das
naja, was Pragmatisches? Gerne geschraubt, ja. Mhm. Aber ob ich jetzt den Beruf gewählt hätte, den mein Vater eigentlich gerne wollte, weiß ich nicht.
Okay.
Also wir haben damals bei einem Herrn gewohnt, der hat ein technisches Zeichnerbüro gehabt. Mhm. Also die erste quasi Einliegerwohnung, wo wir gelebt haben. Der hat mir angeboten, dass ich bei ihm eine Ausbildung machen darf als technische Zeichnerin. Und ich glaube, das wäre so eher mein Ding gewesen. So mhm. kreativ und zeichnen und gestalten und sowas in die Richtung wäre, glaube ich, so eher meins gewesen.
Okay. Aber
mein Papa wollte halt lieber zwei Jungs statt zwei Mädchen und somit mussten wir da in den sauren Apfel beißen.
Das wäre jetzt meine Nachgangsfrage gewesen, ob das mehr der Wunsch vom Vater dann war, dass ihr dort reinkommt.
Ja,
okay.
Definitiv.
Dennoch hast du dich dort hochgearbeitet. Also du ja. hast du dann geheiratet?
Mhm.
Und erzähl mal.
Ja, also ich hatte meine Ausbildung fertig gemacht, nachdem ich ja eine Unterbrechung hatte von einem Jahr. Also ich hatte eine Krebserkrankung in dieser Zeit im ersten Lehrjahr, die dann festgestellt worden ist und habe ein Jahr unterbrochen. Und ja, habe dann nach dieser Behandlung, also ich hatte 6 Chemotherapien, war in Würzburg damals in der Uniklinik. Ja, und habe halt da am seidenen Faden gehangen und habe es dann doch geschafft, da durchzukommen. Und habe dann anschließend meine Ausbildung fertig gemacht. Und bei Audi während der Ausbildung hat man so verschiedene Stationen, wo man in verschiedene Abteilungen kommt. Also das übers Band, wie man es kennt, in auch gewisse Fachabteilungen. Und ich denke, dass ich da immer einen guten Eindruck hinterlassen habe, weil ich dann manchen sogar 2-3 Mal war. Mhm. Und da habe ich mich dann auch vom Band aus, also die meisten Lehrlinge, wenn sie nicht wirklich top sind von den Noten, kommen natürlich ans Band nach der Ausbildung. Und da war ich auch 4 Monate und da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Also das will ich auch nicht machen. Und habe mich dann intern weiter beworben und bin dann in dieser Fachabteilung quasi untergekommen. Und das war dann die technische Entwicklung auf dem Prüfstand, wo dann die Motoren getestet werden, Klimawindkanal und auch im Lager tätig gewesen. Ja, hat Spaß gemacht. Leider hat mir da mein Ex-Mann einen Strich durch die Rechnung gezogen und ich war halt etwas naiv und dumm und habe mich halt darauf eingelassen, meinen Job zu verlassen und mit dem nach damals Neuseeland zu gehen.
Okay. Die Idee, nach Neuseeland zu gehen, war die in seinem Kopf geboren oder habt ihr das als Familie beschlossen? Weil ihr hattet ja damals auch schon Kinder.
Naja, im Grunde haben wir es als Familie entschlossen, weil... Also der Wunsch von mir war ja, da ich ja 2 Kinder schon geboren hatte und dann 8 Wochen später wieder im Arbeiten war, dass ich gerne, so wie andere Mamas auch, einfach zu Hause bleiben wollte. Und wir hatten lange überlegt und er hat auch keinen Job gefunden, weil er halt einfach auch eine schlechte Ausbildung hat. Der war nur Modellbauer, wollte niemand. Aber er hat sich selbstständig gemacht und hat quasi als Geschäftsführer Gastronomien aufgekauft, hat die gerichtet und hat sie dann in so Szenebars quasi umgemünzt und war dann da Geschäftsführer. Und ja, davon kann man nicht leben, weil mit Familie immer im Nachtleben, das ging nicht gut. Und da er ja handwerklich nicht ganz so dumm war, hat er sich dann also in verschiedene Richtungen beworben, nicht nur im Ausland, auch in Deutschland, aber wir hatten da keine Chance. Und dann kam halt irgendwann die Anfrage aus Neuseeland, ein Küchenbauer quasi, der ihn genommen hat oder hätte. Und wir haben das dann von Deutschland alles eigentlich weitestgehend geregelt, mit Flugtickets, mit Visas, mit allem, mit Unterkunft und so weiter. War auch alles in trockenen Tüchern. Dann war halt die Entscheidung gestanden, gehe ich oder bleibe ich? Und Audi hat mir damals eine Ablösesumme gezahlt für die 12 Jahre Betriebszugehörigkeit und ja.
Spannend. Du hast wirklich alles abgebrochen. War ja Station Nummer 2.
Ja.
Siedeln warst du ja in dem Sinne schon gewöhnt und dann war es halt internationales Umsiedeln, gell?
Ja.
Neuseeland, wie war es mit der Sprache? Das hat man ja in der Schule auch gehabt.
Anfangs schwer, weil mit Schulenglisch kommt man da auch nicht weit. Also man wächst da so rein. Wenn man jeden Tag die Sprache sprechen muss und sich damit auseinandersetzen muss, dann geht das schon mit der Zeit. Aber am Anfang war es schon schwer, klar.
Deine Kinder, wie sind die damit umgegangen, dass sie alles auch hinter sich gelassen haben? Die haben ja mit Sicherheit auch schon Freundschaften hier gehabt.
Naja, es geht so. Lenja war, was wird sie gewesen sein, vielleicht so 3, 3,5.
Ah, okay.
Also sie ist da wohl gerade im Kindergarten gewesen, ein halbes Jahr, aber es waren jetzt nicht so innige Freundschaften. Und Finn war vielleicht 1,5. Okay. Oder nicht ganz 1,5.
Ja, gut, das ist dann noch ein überschaubares
Alter. Das war eigentlich so von dem Abbruch hier in Deutschland war eigentlich das Schlimmste, in Anführungsstrichen, die Eltern halt, Oma, Opa. Sonst hat mich das jetzt nicht so sehr, also ich habe immer schon ein schwieriges Verhältnis mit meinen eigenen Eltern gehabt. Also das hat auch mit der Krebserkrankung damals zu tun. Also da waren die ganz schlimm, die haben sich dann in dieser Phase auch noch getrennt quasi. Ich bin dann, nachdem ich von der Kur kam mit der Krebserkrankung, bin ich ausgezogen, weil ich habe es daheim nicht mehr ausgehalten. Also ich hatte immer ein differenziertes Verhältnis zu meinen Eltern. Von dem her war das jetzt nicht so ganz dramatisch für mich, Deutschland zu verlassen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich war dumm, weil den Job aufzugeben für das, was ich erleben musste, ja, hätte ich jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr gemacht.
Niemand kann ja in die Zukunft schauen, von daher.
Ja.
Glaube ich, hast du sehr viel aus den ganzen Lebensstationen und Erfahrungen, was du auch gemacht hast, sehr viel Positives ja mit rübergebracht wieder. Ja. Ihr seid ja von Australien, von Neuseeland, seid ihr dann nach Australien nachher rüber und habt ihr dann auch noch in Australien eine Weile gelebt.
Ja, aber das war natürlich komplett unorganisiert und verplant, weil die Organisation, die wir von Deutschland aus hatten für Neuseeland mit Visas und Unterkunft und Arbeit und Job und allem, ja, das war halt in Australien nicht gegeben. Also wir sind quasi geflüchtet, wenn man so möchte, weil wir hatten kein Visa mehr. Mein Ex-Mann hat das natürlich alles aufs Spiel gesetzt. Und da ich da gerade Marley zur Welt bekommen hatte, haben sie uns noch mal ein halbes Jahr verlängert. Ja, aber es war komplett unorganisiert und wir hatten eigentlich, vielleicht hätte es mehr Sinn gemacht, wir wären da schon zurück nach Deutschland gegangen. Mhm. Einfach gescheitert und fertig. Das war halt so eine, sich nicht eingestehen wollen, dass man versagt hat quasi, dass wir nochmal diese Schleife gedreht haben. So jetzt im Nachhinein ist das einfach eine Ansicht. Ich weiß nicht, ob das so...
Du hast ja den treuen Schwur, den du geleistet hast, in guten wie in schlechten Zeiten, hast du ja sehr lange durchgehalten.
Das stimmt, das ist ja
auch schon mal mit sehr hohem Respekt zu zollen, dass man das so lange auch mitträgt und mitmacht in der Ehe, was du alles erlebt hast. Gell? Also das steht ja auch in dem Bericht, das darf man glaube ich auch sagen, das ging ja nachher so weit, dass du die Polizei mit eingeschaltet hast.
Ja.
Weil du auch nicht die schönsten Seiten von der Ehe mitbekommen hast, mit dem Mann als Alkoholiker an deiner Seite.
Nee. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er sich das mehr eingesteht und doch mehr Initiative ergreift, um sein Leben und auch seine Familie zu retten. Aber es ist nun mal eine Krankheit und er wollte das nicht einfach hinnehmen oder sich eingestehen, dass er ein Problem hat. Also lange Jahre nicht.
Ja, okay. Zurück in Deutschland, wo ihr dann in Deutschland wart, habt ihr euch ja dann letztendlich getrennt?
Ja.
Ging die Geschichte da weiter?
Also wir kamen 2012 zurück, haben dann auch versucht, nach Arbeit zu suchen. Aber das war verdammt schwer. Und er ist immer mehr in so ein Loch abgerutscht. Ja, ich weiß nicht, inwiefern man das aus dem Bericht erahnen kann, dass die letzten Kinder nicht mehr auf Wunsch waren, sondern dass da auch andere Dinge gelaufen sind in unserer Ehe, die nicht mehr von beiden erwünscht waren. Mhm. Und ich habe mich eigentlich zum Schluss nur noch geekelt, an seiner Seite zu sein, weil er halt einfach ungepflegt, nicht mehr auf sich geachtet hat. Also wenn man zurückblickt und man sich ein Hochzeitsbild anschaut und da Erinnerungen schweifen lässt, dass man da wirklich einen Mann hatte, der optisch toll war und der einem gefallen hat und in dem man sich verliebt hat und mit dem man sein Leben teilen wollte. Und man hat dann wirklich irgendwann diese totale Abneigung und diese totale, man ekelt sich und man fühlt sich unwohl an dieser Seite. Man kann ihn nicht riechen, man kann ihn nicht sehen. Man würde am liebsten davonrennen, aber es geht nicht, weil man ja so in seinen Dingen gefangen ist, auch durch die Kinder und so weiter. Ja, das war eine sehr harte Zeit, sich nicht von dem lösen zu können, wo man sich so gerne von getrennt hätte. Ich weiß nicht, ob ich nachvollziehen kann, was ich damit meine.
Ja, ja, ich könnte das schon verstehen, weil ich sehe das schon auch immer so, dass die Alkoholsucht, Alkohol verändert den Charakter und Alkohol verändert einfach den Menschen und die Sucht verändert den Menschen. Die sind ja, sage ich mal, da sterben ja einzelne Seelenanteile von den Leuten auch ab. Mhm. Und ich glaube, die sind sich dann auch oftmals gar nicht mehr bewusst, was sie in ihrem Umfeld so alles anrichten.
Nee, ich glaube nicht. Also auch den Kindern gegenüber. Ich meine, ja, er hat quasi unsere Seelen kaputt gemacht in dieser Zeit.
Mhm. Wie heißt das, Janet, von ihm wegzukommen?
Also von meinem Gefühl her nicht, aber von diesen ganzen, bis man einen Anwalt hat, bis man diesen Schritt geht, bis man Gewohnheiten loslässt. Das war eigentlich so der schwerste Schritt. Und da muss ich sagen, dass er dann so gewalttätig wurde und auch sexuell gewalttätig und mit dem Messer auf uns los ist, auf die Kinder, unsere Einrichtung zusammengeschlagen hat. Das war natürlich hilfreich. Also für mich, um dann endgültig diesen Schritt zu gehen, die Polizei im Haus zu haben, sie ihm ein quasi Verbot aussprechen, dieses Haus auf 100 Meter zu betreten. Ja, das hat mir sehr geholfen und er hatte das ja, glaube ich, 14 Tage lang, dass er nicht sich nähern durfte, bis man das dann nochmal verlängert hat. Und in dieser Zeit habe ich die Chance genutzt und bin zum Anwalt gegangen und habe mich beraten lassen. Mhm. Und daraufhin hat man dann die Scheidung eingereicht. Und dann war ja das Problem, man muss mindestens ein Jahr getrennt sein. Aber das war ja, das, wie hätte ich das machen sollen? Mhm. Ja. Ich hätte mich ja so gerne getrennt, aber ich wüsste gar nicht wie. Mhm. Aber ich glaube, dass er das ganz gut hinbekommen hat, dass, wie gesagt, er sich nicht nähern darf und immer nur mit Auflagen, auch den Kindern gegenüber und so weiter. Mhm. Ja.
Du bist auch weggezogen dann von dort?
Also aus dem alten Haus, wo wir gemeinsam gewohnt haben, war es so, dass wir nur einen Mietvertrag auf Begrenzung hatten. Also das war schon so im Mietvertrag aufgeführt, dass nach 3 Jahren die Vermieter Eigenbedarf, also das Haus wurde dann abgerissen und da wurde Neues aufs Grundstück gestellt, weil es halt einfach schon ein altes Haus war. Mhm. Also das war schon so vertraglich quasi festgehalten. Und in der Zeit war es natürlich sehr schwer für mich, alleine mit allen Kindern. Wollte aber trotzdem nicht faul rumsitzen und habe dann, also ich weiß gar nicht, wo ich die Energie hergenommen habe und die Kraft, aber ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht zur Hauswirtschafterin in dieser Zeit. Also das lief damals in Biberach über die Hauswirtschaftsschule. Da musste ich dann auch ein halbes Jahr ein Praktikum machen im Altersheim. Ja, ich habe das alles irgendwie gemanagt, ich weiß nicht wie. Die Kinder waren halt dann immer so bis 12 immer versorgt im Kindergarten, Betreuung von, also ich hatte so eine Haushaltshilfe, die immer kam und nach den Kindern geschaut hat, also nach den ganz Kleinen. Und die anderen waren in Schule und Kindergarten versorgt, bis mittags auf jeden Fall. Und dann war ich jeden Tag von 8 bis 12 im Altersheim, habe meine Stunden abgearbeitet und habe danach die Kinder abgeholt und dann ging halt daheim der Haushalt und so weiter weiter.
Wahnsinn, das ist für mich der absolute Wahnsinn, wo ja. du die Energie und diese Kraft hernimmst, um, also ich meine, man weiß, was 8 Kinder bedeuten und die sind ja alle hintereinander, also die sind ja nicht, dass man sagen kann, das sind schöne Abstände dazwischen. Ja. Du hast ja das volle Programm. Also ich ziehe meinen Hut da davor, da noch zu sagen, ich möchte nicht von Hartz IV abhängig sein, ich möchte auf eigenen Beinen stehen und ich möchte meine Kinder versorgen und selbstständig dafür arbeiten gehen. Also soll ich meinen höchsten Respekt.
Ja, so ganz ohne Hartz IV ging es nicht, aber also eine Zeit lang hat man das leider schon nehmen müssen, weil es nicht anders ging. Ja, aber es hat sich natürlich auch ein paar schöne Sachen ergeben. Wir waren halt öfter über die Diakonie und so weiter mit Kleidung und so Spielsachen und was man halt so braucht für die Kinder. War mir halt regelmäßig auch so, wie sagt man, da waren halt immer so Veranstaltungen, das sind immer so Festchen gewesen und da waren wir halt mit den Kindern und da waren die Kinder auch ein bisschen unter und so weiter. Und da habe ich eine ganz nette ältere Dame kennengelernt und diese Dame hat in Biberach ein Haus gekauft und hat uns quasi als Mieter genommen. Das war die Frau Rollinghoff, also eine ganz liebe, alte, nette Dame. Ja, und dann sind wir in ein Rhein-Mittelhaus eingezogen, nicht weit von dem alten Haus, weil wir mussten ja ausziehen, da das ja so vereinbart war. Und die Dame hat das Haus gekauft und wir haben da dann zur Miete gewohnt.
Es gibt also, gutherzige Frauen.
Ja.
Ist das schön zu hören.
Das war wirklich sehr gut, weil ich glaube nicht, dass wir so schnell irgendwas in der passenden Größe gefunden hätten für uns alle. Ja.
Toll. Also das ist wirklich sehr, sehr herzerwärmend, dass es solche Leute dann auch noch gibt, die dann da wirklich beiseite stehen. Was hat dir immer die Kraft gegeben, Jeanette?
Ich glaube überwiegend die Kinder. Mhm. Also es waren harte Entscheidungen, auch was die letzten beiden betrifft. Das weiß nicht, inwiefern man das rausliest aus dem Artikel. Ich wollte die Zwillinge nicht haben. Also nicht, weil ich sie nicht gern habe oder weil ich keine Kinder mag, sondern weil es einfach aus einer Situation heraus entstanden sind, wo sich viele Frauen wahrscheinlich dagegen entscheiden würden. Zum anderen war ja mein Druck und meine Belastung eh schon groß genug und dann noch zwei weitere. Also es war ja am Anfang gar nicht bewusst, dass es Zwillinge werden. Ja, das habe ich dann erst rausbekommen. Und meine Freundin damals, die ist mir beigestanden und hat mir geholfen quasi. Die war auch mit im Kreissaal und hat mir quasi Händchen gehalten. Ja. Ich hätte sie am liebsten nicht bekommen und habe aber trotzdem die Kraft aufgebracht und sie habe sie zur Welt gebracht. Oder habe das Ganze mitgemacht. Ich meine, ich habe dann eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, die sehr strapaziös war, weil es ja zweieiige Zwillinge sind. Das heißt, zwei Fruchtblasen. Das heißt, der Arzt musste zweimal stechen, um das Fruchtwasser zu bekommen. Ja, es ist alles gut gegangen und der hat mir gesagt, es ist alles in Ordnung, die Kinder sind gesund. Und daraufhin konnte ich es eigentlich gar nicht machen. Aber es war natürlich eine sehr große Strapazie, weil sie halt 8 Wochen zu früh waren. Ja, und somit ich jeden Tag nach Ulm musste. Also die waren in Ulm in der Kinderklinik. Und jeden Tag musste ich nach Ulm fahren und musste schauen, dass sie Milch bekommen, dass man quasi dieses Kängurujing macht. Weil die waren zwar nicht zu klein, also das Geburtsgewicht war super. Der eine hatte 1900 Gramm und der andere 2,2. Also vom Geburtsgewicht waren die eigentlich okay, aber sie haben es nicht geschafft, alleine diese Sättigung hat es nicht gepackt, Sauerstoffsättigung und ja, also es ging nicht auch früher, dass sie heim durften. Die mussten wirklich bis zum Geburtstermin in der Klinik bleiben. Ja, und das war 8 Wochen.
Bei dir ist kein Programm, was nicht ausgelassen wird.
Nee, ich habe, glaube ich, alles mitgenommen, so in meinem Leben. Ja.
Und dann kam ein schwarzer Kaminkehrer in dein Leben, ein kleiner
Sozusagen.
Glücksbote,
Ja. Sozusagen, ja.
der seinen Namen alle Ehre gemacht hat.
Ja.
Der hat euch mit Handkuss gleich genommen. Ich meine, der ist ja auch sehr mutig gewesen zu sagen, da lasse ich mich drauf ein, auf eine Frau mit 8 Kindern.
Naja, also ich glaube schon, dass es so gewesen ist, aber so ganz einfach die Entscheidung zu treffen, war bestimmt auch nicht einfach für ihn. Aber er ist mit den Kindern ganz toll und er kümmert sich um so viele Sachen, hat mich in die Ausbildung genommen.
Darf ich fragen, wo ihr euch über den Weg gelaufen seid?
Also eigentlich über ein Internetportal. Es war eigentlich rein platonisch, dass man in Kontakt gekommen ist. Ja, über lange Gespräche, öfter miteinander telefoniert und so weiter. Und er war ja immer noch in seiner Ehe, also ja, muss man ein bisschen mit Diskretion das Ganze handhaben. Ja, er hat mir gesagt, dass er sich gerne trennen wollte. Ich meine, dass wir da jetzt gleich in Beziehung gehen und dass er uns quasi mit Sack und Pack nach Bad Grönbach holt, das war natürlich nicht so geplant am Anfang. Das hat sich halt so ergeben alles.
Toll.
Aber ja.
Ja. Der ganze Weg, den du gegangen bist, ich gönne es dir von Herzen, wenn das dein Glücksbringer für dein neues Leben dafür ist und für deine Kinder und ihr
Ja.
als Familie so toll zusammengekommen seid und miteinander harmoniert. Und dann muss man ja da dazu sagen, hast du deine Ausbildung Nummer 3 angefangen.
Ja.
Also das ist ja noch gar nicht das Ende bei dir. Wie kamst du da von uns auf die Idee zum sagen, okay, auch die Ausbildung mache ich?
Naja, es hat eigentlich so angefangen, dass er daheim ausgezogen ist und er quasi zu mir gezogen ist. Also er hat das erste Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, quasi bei mir in Biberach gewohnt und ist jeden Tag hin und her gependelt nach Grönbach, weil er hat ja hier seinen Care-Bezirk. Ja, so hat das eigentlich angefangen. Nebenher haben wir seine alte Wohnung aufgelöst, weil seine Ex-Frau und die Kinder zurück in die alte Heimat sind, also nach Aschaffenburg wieder zurück. Mhm. Ja, und das Haus, wo wir jetzt wohnen, das hatte er ja angefangen zu bauen mit der alten Familie. Aber als das erste Mal hierher kam, war eigentlich alles noch Rohbau. Also es waren zwar schon Fenster da, aber die Mauern waren quasi alle noch rote Ziegel. Der Estrich war noch nicht verlegt. Die Garage war nur eine Ruine. Ja, und so hat sich das eigentlich ergeben, dass wir im ersten Jahr, beziehungsweise seit dem ersten Jahr, nebenher noch dieses Haus quasi gebaut haben. Ich habe dann, während er hier halt gearbeitet hat, habe ich das Büro geführt, habe halt sein Büro gemacht. Und der Gedanke war eigentlich mit dieser Ausbildung einfach ein Hintergrundwissen zu haben. Wenn ich irgendwelche Dinge mache, egal was, Papiere, Telefonate, E-Mails beantworten oder sonst irgendwie, ist es natürlich besser, wenn man auch eine Ahnung davon hat, was man jemandem erzählt und vielleicht auch jemandem einen Tipp geben kann. Ja, so hat sich das eigentlich ergeben, dass ich einfach nochmal den Schritt gewagt habe und mich in die Materie halt einfach reingearbeitet habe.
Du bist dann, das war so internatsmäßig, wo du dann untergebracht warst, gell? Zum Lernen.
Ja, es hat eigentlich mit München angefangen, weil für Schwaben ist eigentlich München zuständig, die Schule. Mhm. Aber ich bin quasi den ersten Tag in die Schule nach München gekommen und hatte schon Stress mit meiner Lehrerin. Ja, irgendwie bin ich falsch in die falsche Schule, weil das sind 2 Stationen in München. Und dann bin ich zu spät gewesen und was weiß ich. Also wir waren uns von Anfang an nicht grün. Und es ging halt die ganze Zeit. Egal, ob eine Abfrage war oder Notenverteilung oder sonst was. Ich bin mit der Frau einfach nicht klargekommen. So, und Stefan hat halt in Mühlbach, das ist ein Ausbildungszentrum, also wo er gelernt hat, von Aschaffenburg aus sind die zuständig quasi, die zuständige Schule. Und es ist halt ein richtiges Ausbildungszentrum. Also das sind nur Kaminkehrer. Und in München sind halt unterschiedlich. Da sind Maurer und Schreiner und Spengler und alle möglichen. Und da ist nur ein ganz kleiner Teil, sind die Kaminkehrer. Und das Personalmangel, keine Lehrer, dann fallen die Stunden aus und so weiter. Und ich bin ja jeden Tag von hier nach München und wieder zurück. Und das war Katastrophe. Verkehr, bis ich zu Hause war und was weiß ich. Und da haben wir gesagt, okay, wir versuchen einen Gastschulantrag in Mühlbach. Und da war es halt dann so, dass nach langem Hin und Her ich dann doch diesen Gastschulantrag genehmigt bekommen habe. Und dann war halt der Schulblock die ganze Woche. Und glücklicherweise, weil ich ja schon eine Ausbildung habe im Handwerk, musste ich weder Sozialkunde noch Religion noch Deutsch noch Sport machen, sondern es ging rein allein nur um die Fachfächer. Und die haben mir das so hingedeichselt, weil der Stefan ja ganz gut mit dem Schulleiter kann und so weiter, dass ich nur von Montag bis Donnerstag Schule hatte. Und die haben dann die Fächer, die ich nicht habe, auf Freitag beziehungsweise auf nachmittags von den Unterrichtstagen gestellt. Somit konnte ich am Donnerstagnachmittag heimfahren. Ja, und so war ich halt von Montag bis Donnerstag dort und habe da quasi Schule gemacht und bin dann am Wochenende wieder zu Hause gewesen.
Wahnsinn!
Ja.
Absoluter Wahnsinn! Ich meine, ich kann mir das schon auch vorstellen, wenn du als gestandene Frau eine Berufsschullehrerin kriegst, die dann gleich ihre eigenen Ansichten hat und wäre ich genauso gewesen.
Nee, es war mir zu doof. Ich habe zu ihr gesagt, ich bin jetzt zum Spaß hier und ich habe 8 Kinder, was soll der Quatsch? Ich will niemanden was.
Und dann hast du deine Ausbildung auch noch als Kammersiegerin abgeschlossen, gell?
Naja, Kammersieger wollen sie nicht so gerne hören, weil ja, das Problem ist, Kammersieger kann man nur bis 26 werden. Und ich bin ja da so leicht drüber. Genau, und ja, es muss dann jünger werden einfach. Und deswegen war ich zwar die Gesamtbeste von Schwaben, aber Kammersieger ist ja auch dem zu gönnen, weil es ein junger Mensch mit 18 Jahren, der dann natürlich die Chance hat, noch sich weiterzubilden und auf Landesentscheid und was weiß ich, Bundesentscheid zu gehen, soll ihm auch gegönnt sein. Ich bin zufrieden, ich habe meinen guten Durchschnitt mit 1,8, also eine gute 2 und das ist mir, ja,
bin mehr, ich sehr zufrieden. Mehr als zufrieden, ja, du kannst ja. Da mehr als zufrieden sein. Für mich bist du Bundessiegerin. Für mich bist du die absolute Bundessiegerin und das darf erstmal einer nachmachen, der das so stimmt. Also Chapeau, ich verneige mich zu dir.
Danke. Und da gibt es leider nicht so viele, die das nachmachen.
Ja, und knutsch dir da dafür auch die Füße. Also das ist wirklich, wo ich das gelesen habe, wo ich diesen Bericht gelesen habe, habe ich gedacht, Ich kenne viele, viele Frauen, die auch Kämpferfrauen sind und sich da durchbeißen und tough sind. Aber diese Geschichte, die hat mich zutiefst berührt, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich muss Jeanette auch kennenlernen. Deshalb vielen herzlichen Dank, liebe Jeanette, dass du dir die Zeit jetzt hier auch genommen hast, dass wir diesen Podcast aufnehmen können, um wirklich auch anderen Frauen Mut zu machen, ihren Lebensweg zu gehen und für ihre Entscheidungen einzustehen, was sie für ihr Leben treffen, für, sage ich mal, ein gesundes, ausgeglichenes, harmonisches, glückliches Leben. Dass das nicht immer die Achterbahnfahrt nach oben ist, das weiß man auch, aber dein Weg, das war nicht nur ein Geröllheimer Weg, das waren Hinkelsteine, Asterix- und Oberligsteine, wo du durch dein Leben schon gegangen bist und in der Mitte von deinem Leben stehst und du hast immer noch so viel Ausstrahlung und so viel Herz in dir, das kann ich da regelrecht drin spüren und die Kraft und die Liebe zu deinen Kindern und zu deinem Lebenspartner. Also Respekt.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst und ich hoffe, dass ganz viele Frauen diesen Podcast hören.
Ja.
Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslifecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcast-Hörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine Bekannten, Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.